Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Was ist interessant an Geschichte, wenn man nicht ein spezielles Faible für Historie hat? Im Grunde Gegenwart und Zukunft. Mit dem Blick in die Geschichte wollen wir ein Gespür dafür bekommen, wohin bestimmte Entwicklungen in der Gegenwart gehen können. Deshalb ist das Schicksal der Weimarer Republik wieder interessant. Droht uns Vergleichbares? Die Weimarer Republik ist Thema einer Ringvorlesung, die die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin mit mehreren Partnern in diesem Jahr durchführt. Und da gab es vorgestern großen Andrang, als der Leiter der Topographie-Stiftung, Andreas Nachama, eine Vorlesung hielt mit dem Titel »Die Entwicklung der NSDAP von einer völkischen Bewegung zu einer modernen Volkspartei«. Das ist nicht nur Geschichte, man bekommt ja auch gleich Gegenwartsassoziationen. Ich habe vor der Sendung Andreas Nachama interviewt und ihn zunächst gefragt, wie waren denn die Anfänge der NSDAP, als sie nach 1918 als rechtsradikale Splittergruppe erstmals in Erscheinung trat?
Es war ja eine Umstürzlerpartei und es war eine völkische Partei. Und da gab es auch große Konkurrenz. Da gab es auch andere Parteien, die sich so betätigt haben. Und die NSDAP hat es dann nach 1923, nachdem sie dann auch zunächst verboten war, geschafft, zurückzukommen in die politische Arena und dann doch größer ihr Parteiprogramm und das, was sie tatsächlich den Leuten angeboten haben, aufzufächern. Also aus der Umstürzlerpartei wurde eine, die noch immer antidemokratisch, antiparlamentarisch, antiliberal, antisemitisch, antibolschewistisch war. Aber auf der anderen Seite machte sie eben auch Programmangebote für ganz unterschiedliche Gruppen. Und das war ein bisschen opportunistisch, weil diese unterschiedlichen Angebote am Ende nicht wirklich kongruent zueinander gepasst haben. Das heißt, da wurden Reichsbahnern wurden Versprechungen gemacht, die umgekehrt dazu geführt hätten, dass anderen sozusagen man etwas hätte wegnehmen müssen. Das hat aber keiner hinterfragt. Und so haben die Zeitgenossen sich sozusagen die NSDAP bekämpft haben, sich immer an diesen großen Antis abgearbeitet, ohne zu erkennen, dass da eben auch noch andere Programmpunkte in der Zwischenzeit aufgetaucht waren, die zwar gar nicht in dem Parteiprogramm drin standen, die aber bedient wurden, opportunistisch bedient wurden. Und so hat die NSDAP sozusagen ein sehr breites Fächer aufgemacht und mit diesen großen Antithemen die Dinge verklammert. Es kam dann noch dazu, dass sie vielleicht die erste Partei war, die technische Mittel, sprich Lautsprecher, Mikrofone, ja auch Luftwahlkampf, also Hitler flog von Ort zu Ort. Aber letztlich muss man natürlich auch immer eins sagen, selbst diese großen Massenveranstaltungen, die sie gemacht haben, die Aufzüge, Straßenveranstaltungen, wenn man mal sieht, dass zum Schluss 12 Millionen Wähler die NSDAP gewählt haben, dann weiß man, dass nur 2, 3, maximal 4% überhaupt mit diesen Wahlkampfveranstaltungen in Berührung gekommen sein konnten. Das heißt, diese Dinge haben gewirkt, in die Breite gewirkt, auch bei denjenigen, die nicht da waren. Das lag daran, dass 120 Tageszeitungen sozusagen in der Kontrolle der NSDAP waren, dass da sozusagen sehr viel auch publiziert wurde und verteilt wurde, dass nationale Kampagnen aufgezogen wurden vom Braunen Haus in München aus, wurden sozusagen die Plakatmotive vorgegeben. Also das war schon relativ modern. Und damit hat sie, die NSDAP, die anderen Parteien, die eher noch so wie Honoratiorenvereine geführt wurden, ausgestochen und ist dann zu einem der größeren Parteien eben geworden.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, der große Aufschlag der NSDAP war 1930, die Reichstagswahl, da geht sie hoch von, ich weiß nicht, 1% auf ungefähr 14%. Ungefähr in dem Rahmen haben wir jetzt auch eine sehr weit rechts stehende Partei im Bundestag, ohne dass wir jetzt den Eindruck hätten, das ist der Beginn einer Entwicklung, die auf die Übernahme der Macht durch diese Partei führt.
Dann muss man erst mal sehen, die NSDAP hat sich dann eben zu einer Volkspartei entwickelt. Will heißt nicht nur von der Größe, also man sagt ja immer 18-20% muss eine Partei haben, um als Volkspartei wahrgenommen zu werden, also nicht nur von der Größe her, sondern auch in der Art und Weise, wie sie sich sozusagen horizontal aufgestellt hat, mit unterschiedlichsten Fachschaften, mit unterschiedlichsten Zielgruppen. Sie hat ihre Stützpunkte insbesondere da ausgebaut, wo weiße Flecken waren, genau anders als die anderen Parteien der Weimarer Republik, die ihre Schwerpunkte da gesetzt haben, wo ihre Wähler sind. Also man hat da sozusagen sehr strategisch gedacht. Und ich glaube ja auch, dass Parteien sich, die nur einen Punkt haben, am Ende kein dauerhaftes Bestehen haben. Also Ein-Punkte-Parteien damals wie heute sind schwach. Das sieht man auch bei den Grünen. Also solange wie die nur eine Ein-Punkte-Partei waren, blieben sie in einem sehr beschränkten Rahmen. Jetzt, wo sie sozusagen sich sehr breit aufstellen und auch unterschiedliche Themen bedienen, geht das in eine ganz andere Richtung.
Heißt das, die NSDAP hatte ein großes Klammerthema, wir sind gegen die Republik, und unterhalb dessen hatte sie programmatisch eigentlich nichts zu bieten?
Naja, sie hat, unterhalb dessen hat sie eben den Leuten was geboten, aber wenn man das mal ernst genommen hätte und nebeneinander gelegt hätte, hätte man gesehen, dass sie Versprechungen macht, die einander ausschließen. Und das hat aber keiner wirklich untersucht.
Sie sagen ja, die NSDAP ist dann zur Volkspartei geworden. Aber wenn man sich normale Bürger vorstellt, die eigentlich eine Aversion gegen Gewalt haben, auch mutmaßlich gegen den brutalen Antisemitismus, der ja speziell von Hitler gepredigt und verschriftlicht worden ist. Warum hat das so wenig die Bürgerschaft abgeschreckt? Warum führte das nicht eher dazu, dass man sich doch dann den moderaten Parteien zuwendet?
Naja, es hat natürlich was mit der mangelnden Akzeptanz der Weimarer Republik zu tun, die eben aus einem verlorenen Krieg heraus entstanden ist. Bei all dem muss man natürlich auch eins dazu sagen, die NSDAP hat bei keiner Wahl vor dem 30. Januar 1933 50% gehabt, sondern es war eine Koalitionsregierung, wo sogar nur drei NSDAP-Mitglieder beteiligt waren. Alle anderen Minister gehörten anderen Parteien an.
Haben solche historischen Forschungen eine Aussagekraft für den Umgang mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland heute?
Na, ich würde einfach mal so sagen, Politik im Nachkriegsdeutschland ist natürlich auch geprägt gewesen von den Erfahrungen der Weimarer Republik und des sogenannten Dritten Reiches. Und insofern würde ich immer sagen, historische Forschung öffnet einem Perspektiven, aber Geschichte wiederholt sich natürlich nicht.
Machen Sie sich trotzdem Sorgen um die Entwicklung der Bundesrepublik?
Ich finde, Demokratie ist etwas, was man jeden Tag neu erkämpfen muss. Und man kann nicht sagen, wir haben jetzt eine Demokratie und alles ist schön, sondern jeden Tag gibt es Herausforderungen und die müssen mit demokratischen Mitteln bestanden werden. Bisher in diesen 70 Jahren, die wir jetzt für das Grundgesetz haben, ist es immer gut gegangen. Es gab Krisen, aber an den Krisen ist die Bundesrepublik immer reifer und stärker geworden. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass on the long run die doch gewachsene politische Kultur der Bundesrepublik zu einem Weiterentwickeln des politischen Wettkampfs führen wird. Und ich glaube nicht, dass Ein-Punkte-Parteien langfristig größere über 18-20% bundesweit erzielbare Wahlergebnisse bekommen. Das glaube ich nicht.
Heute ist vieles anders, aber die Demokratie auch nicht selbstverständlich. Andreas Nachama, der Leiter der Stiftung Topographie des Terrors, über den Aufstieg der NSDAP zur Volkspartei. Informationen über die Vorlesungsreihe finden Sie auf der Webseite der Topographie.